Das Thema Feminismus beschäftigt uns immer wie mehr. Die Feministenbewegung wird immer wie lauter und nimmt Einfluss auf Gesellschaft und unser tägliches Leben. Letzte Woche ist die Zeitschrift Emma, ein Leitblatt von einer ganzen Generation von Feministinnen, unter der Alice Schwarzer, 45 Jahre alt geworden. Und wir fragen uns, wo führt der Feminismus an? Was dürfen wir noch und was nicht? Wo fährt Sexismus an und führt das Ganze am Ende zu einem Kampf der Geschlechter? Los einmal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und ich habe das Gefühl, ich habe einen gesunden Umgang mit Frauen und bin echt gespannt, ob das zwei Feministinnen anhand von ein paar Beispielen auch so sehen. Es sind das die beiden Aktivistinnen Felicitas Straka und Angelina Hofer vom Feministischen Streik Basel. Sie sind zu Gast bei mir und bei der Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Ja, Angelina und Felicitas, was ist das genau für eine Bewegung, wo die aktiv sind?
Die feministische Streikbewegung, vor allem in Basel, gibt es eigentlich in der ganzen Schweiz, sowohl im deutschsprachigen als auch französischsprachigen Raum. Das ist eine Bewegung, die sich so mit noch aus den Frauenwahlrechtsbewegungen gegründet hat, die für die Gleichstellung aller Geschlechter kämpft, so ganz kurz gesagt.
Zusätzlich kann man noch sagen, dass also unser Kollektiv wird wahrscheinlich so in der Öffentlichkeit vor allem so ein bisschen wahrgenommen. Wir machen Demonstrationen, wir machen Petitionen, also viel politischer Aktivismus, aber wir sind auch ein Kollektiv im Sinn von, also wir treffen uns regelmäßig, wir verbringen viel Zeit miteinander. Ich mag das immer auch noch ganz gerne sagen, also es sind wirklich auch so Freundinnenschaften, die auch entstehen und wir supporten uns auch recht viel so gegenseitig. Also es ist eigentlich eine total schöne Bereicherung für unser Leben.
Und was haben ihr gegen Männer?
An sich nichts gegen Männer. Es geht mehr um oft Verhaltensweisen, die sehr toxisch sind oder einfach so das gesellschaftliche Bild, was Männer scheinbar erfüllen müssen.
Genau, wir haben nichts gegen Männer, wir haben etwas gegen das Patriarchat. Das müssen wir natürlich ganz klar trennen. Und viele Männer wissen das auch. Und da würde mich jetzt noch interessieren, wie du das vielleicht siehst, dass ja Männer selber unter diesen patriarchalen Strukturen leiden.
Mhm. Also mir würde auch noch viel interessieren, aber das nächste Mal schnell. Raffaella Portmann, wie stehst du als Frau dieser Bewegung gegenüber? Bist du auch Feministin?
Ich würde mich als Feministin bezeichnen, ja, ich bin aber nicht aktiv im Verband. Von dem her definiert sich, glaube ich, so meine Ziele oder Ideale definiere ich so selber. Ich weiss nicht, wie ich da stand, quasi in der heutigen feministischen Bewegung.
Jetzt gibt es so viel Missstand auf der Welt und in der Gesellschaft. Warum nehmt ihr euch gerade dem und nicht einem wichtigeren Thema?
Der feministische Kampf ist ja nicht rein auf den Feminismus bezogen, sondern kämpft gleichzeitig ganz viele andere Kämpfe mit. Also da geht es auch gleichzeitig um die Gleichstellung von BPOCs, also Menschen, die nicht als weiß gesehen werden. Es geht aber auch um soziale Gleichstellung. Also das ist alles mit sozusagen in dem Pott drin. Man kann das gar nicht eingrenzen.
Und man muss natürlich auch also zurückfragen, also natürlich ist immer ein bisschen die Frage, was ist wichtig, was ist nicht. Aber warum machen wir den Kampf? Natürlich einerseits, weil wir selber davon betroffen sind und mit uns eben auch eigentlich eine Mehrheit von unserer Bevölkerung. Und deshalb ist es durchaus ein sehr wichtiges Thema. Also es betrifft uns alle. Und
jetzt ist ja das keine junge Bewegung, aber sie hat sich sehr verändert, auch in den letzten Jahren. Und ich höre immer wieder Stimmen, Feminismus ist wichtig gewesen, aber braucht es ihn heute wirklich noch? Es ist ja immerhin so, dass wir 42% Frauenanteil im Parlament haben. Wir sind relativ gut dabei, weltweit, auf dem 15. Platz. Die Lohnungleichheit passt sich an und sinkt. Es sind mehr Frauen, die einen Hochschulabschluss machen heute. Wie seht ihr das?
Definitiv braucht es den Feminismus, und zwar mehr denn je, so wie ich das sehe. Ich meine, du hast jetzt ein paar Punkte angesprochen, wo man eine Tendenz zu einer Verbesserung sieht, aber jetzt gerade Lohnungleichheit, da gibt es ja so Studien, die zeigen, wie lange das noch geht, bis die dann tatsächlich erreicht ist, und da sprechen wir von 100, 200 Jahren. Also das zeigt ja, wir sind noch lange noch nicht dort. Und wenn es in diesem Tempo weitergeht, kommen wir dort dann ja an. Gleichzeitig gibt es natürlich gewisse rechtliche Errungenschaften, wie Thema Abtreibung, wo immer wieder eigentlich bedroht ist. Das ist jetzt aktuell in Amerika, in anderen Ländern so und auch in der Schweiz gibt es dort auch wieder Tendenzen, wo die Frauen das Recht wieder abstrittig machen wollen. Das heisst, wir können uns nie ausruhen und es gibt den schönen Spruch, you only gave us rights because we gave you riots. Und ich glaube, das treibt uns also ein bisschen an, einfach das Bewusstsein, wir können nicht einfach uns jetzt ausruhen, wir müssen dranbleiben. Und wir fordern ja immer noch die gleichen Sachen, wie 1991 zum Beispiel, vor 30 Jahren. Oder auch, wenn wir jetzt Feministinnen anschauen, was sie vor 100 Jahren gefordert haben. Auch damals war Lohngleichheit schon ein Thema gewesen.
Ich würde gerne so ein bisschen über die Abgrenzung reden, wo fällt der Sexismus an? Ne? Aber wenn ich dir jetzt sage, Felicitas, du hast schöne Augen, bin ich denn sexistisch oder nimmst du das dann auf als nett gemeintes Kompliment?
Also das würde ich als nett gemeintes Kompliment nehmen. Ich finde es immer sehr schwierig, das einzugrenzen, weil es oft ein fließender Übergang ist. Also man kann nicht sagen, okay, stopp und ab da ist es sexistisch. Für manche Menschen beginnt es früher, für manche später. Aber wenn man zum Beispiel als Alltagsbeispiel auf der Straße hinterher gepfeift bekommt, dann ist es auf jeden Fall kein nett gemeinter Kommentar, weil dann kann man zu mir gehen und sagen, hey, ich finde, heute siehst du total schön aus, dann sehe ich das als Kompliment, aber hinterherpfeifen sehe ich und viele andere Menschen auch einfach nicht als Kompliment.
Und es kommt ja auch total auf den Kontext drauf an, oder? Also wenn du das jetzt der Feli sagst, wenn du zum Beispiel ihr Chef bist, dann kann das schon ein bisschen komisch und problematisch sein, oder? Aber wir glauben daran, dass die meisten Menschen eigentlich wissen, wenn welche Situationen Sachen angebracht sind und wenn nicht.
Wie ist denn das, wenn ich, lasst ihr euch in den Mantel helfen?
Ja, das kann schon mal passieren. Durchaus.
Und auch die Türen aufmachen und als erstes ins Restaurant, also Türen aufheben und also, oder, also ich habe einfach schon erlebt, dass ich als Mann jetzt gar nicht recht nicht mehr so richtig weiss, woran bin ich jetzt, was darf ich jetzt, was soll ich jetzt, oder? Hilfst du ihr im Mantel, dann hilfst du nicht, bist du unflätig und hilfst du, dann heisst, ich kann das im Fall schon selber.
Ja, ich verstand
das. Also wir wissen nicht mehr, woran das muss sein. Helft uns!
Okay, also das Zauberwort, glaube ich, in dieser Beziehung ist einfach Konsens und miteinander reden und eben fragen. Du, ich meine, du kannst ja einfach mal deine Beziehungsperson oder dein Date, kannst du mal so fragen, hey, wie stehst du dazu? Findest du das toll, wenn ich das mache? Und wenn die Person dann findet, so, hey, das mag ich im Fall mega gern, dann do it. Aber ich glaube, es geht mehr so darum, dass es so ein Bild gibt von einem Mann, muss sich so und so verhalten und alle Frauen finden das toll und wenn man das nicht toll findet, dann ist man irgendwie komisch oder dann ist man prüde oder whatever. Also da muss man sich ja immer wieder komische Sachen anhören und von dem her einfach nachfragen.
Aber es ist schon etwas komplizierter geworden, oder? Man muss jetzt immer zuerst nachfragen, ob ich jetzt soll oder nicht, ob es angebracht ist oder ob ich irgendwie reinlebe.
Feli, haben wir Mitleid mit dem? Ich glaube, wir müssen uns nicht so viel Blödsinn abgeben in unserem Leben, wo wir, dass wir finden, so, okay, deal with it. Wir kriegen das schon an.
Okay.
Was meinst du, Raffaella?
Ich gehe voll auf die nächste Frage fokussieren. Also, ja, ich glaube, das Gefühl, das nehme ich schon ernst, wenn sich Männer verunsichert fühlen. Aber das ist natürlich auch, weil andere Gruppen mehr Recht bekommen und das je nachdem die eigenen Rechte ein Stück weit einschränkt. Und das kann unbequem sein, aber wegen dem ist es trotzdem richtig, dass alle die gleichen Rechte haben und sich können ausdrücken, was sie mögen und was nicht. Und die nächste Frage ist dunklere Frage oder ein schwierigeres Thema. Und zwar habe ich den Vortrag von der Agota Lavoyer im feministischen Salon gelost und dort ist es um sexuelle Gewalt gegangen. Sie ist bei der Opferhilfe bei der Basel und sie hat dann eine Statistik aufgezeigt, die mich total schockiert hat, und zwar, dass von 100% der angeklagten Sexualstraftaten
von den Täter
angeklagten Täter, genau.
Die sind gar noch nicht angeklagt, alle.
Sorry.
Ich bin auch dort gesehen.
Nur für 2% rechtliche Konsequenzen. Und genau. Rund 5% sind es falsch angeklagt. Das heisst, dann gerechnet sind es ja 93%, die quasi wirklich etwas gemacht haben und keine Konsequenzen davon haben. Und trotzdem höre ich immer wieder, wenn es ums Thema sexuelle Übergriff geht, gerade Ivan, vielleicht hat sie das erfunden, vielleicht will sie dann seine Karriere kaputt machen, vielleicht ist sie eine böse Ex-Freundin oder so. Was haben Sie das Gefühl, warum ist die Angst oder das Thema so riesig?
Also für mich ist es sehr unverständlich, wieso es so riesig ist, weil also am Ende ist immer noch die Unschuldsbehauptung gegenüber dem Opfer genauso wie gegenüber den Tätern, und das wird aber bei Tätern sehr hoch gehalten und bei Opfern irgendwie immer übergangen. Statistisch gesehen ist es genau gleich häufig eine Falschanzeige bei sexuellen Übergriffen wie bei allen anderen Straftaten auch. Also ist es überhaupt nicht vergleichbar, und es ist auch wahrscheinlicher, selber als Frau einem sexuellen Übergriff Opfer zu werden, als sozusagen Täter zu werden als Mann.
Ja, aber es ist ja schon auch umgekehrt das Problem. Also in Amerika gibt es Firmen, die haben Direktiven rausgegeben, dass ein Mann nie allein mit einer Frau in Lift soll, weil dann das Risiko besteht, dass sie ihm irgendetwas anhängt, wo nie jemand kann gesehen haben, oder man dann kann das Gegenteil beweisen.
Aber das finde ich ja in einem gewissen Maß auch irgendwie Panikmache.
Absolut. Das sehe ich auch so.
Wenn es solche Regeln gibt.
Das ist für mich auch eigentlich ein Zeichen oder ein Symptom für so eine Abwehrhaltung und Abwehrreaktion, oder? Also Schluss im Ernst. Und das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Wir sind ja momentan gerade dabei, unser Sexualstrafrecht zu revidieren. Und da sind wir natürlich sehr nah dran. Und ich finde, Agota hat das eigentlich an dem oben ja auch super aufgezeigt, wie viele Mythen gibt es rund um das Thema, wie viel Verzerrungen, die überhaupt nicht an der Realität ankommen, oder? Und es ist natürlich viel mit Angst verbunden. Also ich kann das durchaus verstehen, dass Menschen jetzt Angst bekommen, ihnen wird etwas angehängt. Aber ich finde auch immer so, wenn ihr euch korrekt verhaltet, dann müsst ihr euch von nichts fürchten. Es ist wirklich, also wir sollten uns davon verabschieden, Frauen, die tatsächlich sehr viel sexualisierte und auch körperliche Gewalt erfahren in dieser Gesellschaft, bis hin zu Femizid, also Frauenmord, wir müssen das ernst nehmen, und wir sollten uns davon verabschieden, Frauen immer so als irgendwie Menschen darstellen, die etwas Böses den Männern wollen. Sondern wir wollen uns schützen und wir wollen uns sicher fühlen. Und wir wollen uns genauso frei können in unseren Räumen bewegen, ohne
uns ständig Angst zu haben. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit auch für uns, also für mich. Ist es
genau, und deshalb musst du überhaupt keine Angst haben.
Aber wenn wir zusammen Lift
fahren, wenn wir zusammen Lift fahren und du verhaltest dich korrekt, dann hast du nichts
dafür. Logisch verhalte ich mich korrekt, aber trotzdem ist ein gewisses zu extremes Verhalten nicht auch Art und Weise, die dann vielleicht irgendwo auch zu einem Kampf der Geschlechter kann führen.
Ich glaube, was auch noch wichtig ist, wir haben im Vorfeld auch ein bisschen darüber geredet, ist, oder, und Agota hat das auch gesagt, wir fokussieren momentan immer auf die Betroffenen, auf die sogenannten Opfer. Und wir tun uns nicht auf die potenziellen Täterpersonen fokussieren. Oder? Es gibt auch den Spruch so, don't teach us how to dress, educate your sons how to behave. Oder? Also sagt uns nicht, wie wir uns anziehen und verhalten sollen, sondern lernt euren Söhnen, wie sie sich verhalten sollen. Oder? Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, du bist ja auch auf eine gewisse Weise sozialisiert worden, und vielleicht auch viele von diesen Ängsten und Unsicherheiten speisen sich eben genau aus dem heraus, dass wir als Gesellschaft viel zu wenig darüber reden, wie man sich verhalten soll und eben wie auch nicht, oder?
Jetzt haben wir oft die toxische Männlichkeit besprochen, die ja auch bei diesem Thema eine Rolle spielt. Glaubt ihr, also erstens mal, was ist die toxische Männlichkeit? Wissen vielleicht auch nicht alle, die zuhören. Und zweitens, glaubt ihr, es gibt auch eine toxische Weiblichkeit? Das würde mich wirklich interessieren.
Also toxische Männlichkeit ist viel. Es lässt sich, finde ich, schwierig eingrenzen, aber es ist einfach so ein sehr ungesundes Verhalten in allen möglichen Lebensweisen. Also sei es der Lebensstil, also dass Männer scheinbar irgendwie mehr Gefahren sich aussetzen müssen, weil sie dann mutiger erscheinen, schon allein sowas. Da sieht man auch statistisch einfach, dass die Sterblichkeit von Männern so zwischen 18 und 25 viel höher ist als bei Frauen, weil sie total oft bei Autounfällen ums Leben kommen, was so ein bisschen so ein proletisches Verhalten ist. Und sowas fängt schon an. Da sieht man auch ganz eindeutige Nachteile dann als Mann. Da geht es auch darum, wer leistet die Beziehungsarbeit in den Beziehungen, wenn es eine heterosexuelle Beziehung ist. Da geht es ganz viel um Gefühle zeigen, wie gehe ich zum Arzt, wie schnell. Ganz viele Krankheiten bei Männern werden ganz spät entdeckt und dadurch gibt es auch eine höhere Sterblichkeit.
Ja, und zur Frage, gibt es eine toxische Weiblichkeit? Ich finde, es ist eine schwierige Frage. Also ich denke, da müssten wir uns, oder wir könnten uns jetzt gemeinsam darüber Gedanken machen. Wäre der Begriff adäquat und wenn, für was? Also was ich zum Beispiel beobachte, und da habe ich auch schon interessante Gespräche darüber gehabt, ist, dass ich glaube, viele Frauen werden so sozialisiert, dass wir uns ein bisschen als Konkurrentinnen wahrnehmen und irgendwie manchmal dann auch so gegenseitig bekämpfen oder Angst voneinander haben. Und ich weiss nicht, ob du das gemeint hast, aber es gibt dann so die sogenannten Bitch-Fights oder so gegen übereinander herziehen, andere fertig machen oder das. Und da finde ich zum Beispiel total schön, ich habe das gerade im... Seit ich mich, je mehr ich mich mit feministischen Themen beschäftige, desto mehr habe ich das für mich können verstehen und hinterfragen, und ich pflege eben mittlerweile einen so einen anderen Umgang mit eben mit meinen weiblichen Mitmenschen, und das ist auch eine ziemliche Bereicherung, ja. Aber vielleicht hast du ungefähr das gemeint mit toxischer Weiblichkeit, oder?
Ich weiß nicht, ich habe mir ehrlich gesagt gar noch nicht eine Antwort auf die Frage. Ich habe mich nur gefragt, weil toxische Männlichkeit so ein Begriff ist und ich öfter gehört habe in den Medien. Ja. Was ich auch viel, viel diskutiert gesehen habe in den Medien und sozialen Medien, ist das Gendern. Und zwar kommt dann die Frage, ja, wie sagt man heute? Sagt man Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer, Lehrerinnen mit einem Sternchen oder doch mit einem Doppelpunkt? Sind es die Lehrpersonen, die Lehrbeauftragten? Was gibt es da einen Konsens, was der richtige Weg ist?
Also so einen richtigen Konsens gibt es, glaube ich, nicht, weil es einfach auch noch ein Prozess ist, den alle gerade durchleben, manche mehr, manche weniger. Und es ist auch teilweise ein bisschen situationsabhängig. Ich glaube, das Wichtige einfach da zu sagen ist, es ist schon mal gut, wenn man sich da überhaupt Gedanken drüber macht, wen möchte ich ansprechen, und dann sich überlegt, okay, wie formuliere ich es jetzt? Weil wenn du einen Raum hast mit 99 Frauen und einem Mann und dann nur von Männern, also die männliche Form nimmst, dann muss einem ja selber irgendwie auch auffallen, dass es nicht so ganz funktioniert und irgendwie irgendwas nicht ganz richtig sein kann.
Aber auch da ist die Welt schon extrem kompliziert worden.
Also ja, es wird nicht einfacher, aber es ist ja in vielem kompliziert worden. Früher hatte man auch keine Laptops, Fernseher und so, aber es hat auch viel Positives, würde ich sagen.
Yeah. Reden wir noch kurz über zwei andere Themen, Gleichberechtigung oder das Klassikerbeispiel, das Rentenalter oder die Wehrpflicht. Da müsst ihr ja konsequent vergleichen, das Rentenalter und weibliche Wehrpflicht sein.
Nein, im Gegenteil. Darf ich etwas sagen? Aktuell ist ja ein super aktuelles Thema, oder? Wir haben ja jetzt die AHV-Revision, die vorgeschlagen worden ist, und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir ergreifen das Referendum gemeinsam mit dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund und vielen anderen feministischen Kollektiven, ergreifen wir das Referendum, und das ist eben so eine ganz gängige Reaktion, dass es dann heisst, sie sind immer für Gleichberechtigung, aber wenn es dann darum geht, dass sie gleich lang arbeiten wie wir, dann werden sie nicht. Und das ist halt einfach, es ist relativ verkürzt gedacht, weil, also erstens mal ist es so, dass nach wie vor 80% von der unbezahlten Sorgearbeit leisten Frauen. Und das machen wir noch weit über das Rentenalter darüber hinweg. Also de facto arbeiten Frauen eigentlich noch viel, viel länger. Und das eine Jahr, wo wir jetzt noch haben, das ist ein ganz kleiner Vorteil, wenn man es im Verhältnis anschaut zu all diesen Benachteiligungen. Und deshalb haben wir halt auch ganz klar die Haltung so, hey, schaffen zuerst mal die Lohnungleichheit aus dem Weg, dann wird sich im Übrigen auch die Rentenlücke schließen. Und wenn wir diese Probleme angehen haben, dann haben wir nichts dagegen, gleich lang zu arbeiten. Und der nächste Punkt, wo sich eben auch alle Zuhörer, die sich männlich identifizieren, unbedingt wissen müssen, ist, es geht im Endeffekt darum, das Gesamtrentenalter zu erhöhen. Also,
gut, die Leute werden ja auch immer mehr älter und die Gesundheitsversorgung besser. Und was ist denn mit der Wehrpflicht?
Die Wehrpflicht ist ein mega spannendes Thema und jetzt bin ich leider gerade nicht so sattelfest, aber also ich weiss, es gibt historisch, ich weiß, vielleicht wissen die jetzt auch noch besser Bescheid, aber historisch ist eben das Frauenstimmrecht auch an die Wehrpflicht gebunden. Aber ich habe Angst, dass ich jetzt irgendeinen Blödsinn oder ein Seich erzähle. Ich glaube, damals ist es halt so gesehen, dass eine Wehrpflicht auch für Frauen gefordert worden ist, oder? Weil halt die Kräfte gebraucht worden sind. Und dann haben eben, glaube die Frauen können sagen, aha, ihr wollt das, okay, aber dann müsst ihr uns auch ein Stimmrecht geben, oder? Ich habe kein Problem mit der Wehrpflicht für die Frauen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 18 geworden bin, habe ich mir das sogar überlegt, also freiwillig quasi auch in die RS zu gehen. Was mich ein bisschen davon abgehalten hat, ist einerseits zu wissen, ich würde extrem viele sexistische Erfahrungen machen. Und das andere ist, dass ich immer noch den Eindruck habe, auch dort ist es nicht ganz gleichberechtigt. Kürzlich hat mir jemand erzählt, dass erst kürzlich endlich auch Unterhosen für Frauen in der Armee hergestellt werden. So als kleiner Fun Fact.
Das ist doch wunderschön und ich möchte jetzt abschließend gleich noch schnell etwas in die Runde werfen. Es gibt ja zum guten Glück auch noch viele Frauen, die es einfach gut finden, wenn noch gewisse Unterschiede gemacht werden zwischen Frau und Mann. Weil es gibt ja auch in der Tat natürliche und biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Wie sehen ihr das?
Ja, es gibt natürlich auch noch ganz viele biologische und also Unterschiede zwischen den Kategorien. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube, 10% von den Menschen werden intergeschlechtlich geboren. Das wissen wir zum Beispiel gar nicht. Also das biologische Argument, das zieht auch noch bis zu einem gewissen Grad. Was ich jetzt aber glaube, würde sagen, ist so, ich würde all die Leute mega dazu einladen, mit uns in Dialog zu gehen und dass wir eben zusammen herausfinden können, wie stellen wir uns eigentlich unsere Gesellschaft vor und wie wollen wir zusammenleben. Und genau, wir finden uns auf unserer Homepage, das ist frauenstreik-bs.ch und wir freuen uns immer, wenn Menschen mit uns in Kontakt kommen und die Diskussionen suchen.
Am besten zusammenleben mit gegenseitigem Respekt und Akzeptanz.
Ne? Perfekt,
absolut.
Fantastisches Schlusswort. Wunderbar. Vielen Dank der Felicitas Stracca und der Angelina Hofer und natürlich auch der Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Freitag immer neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind wir dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, allerseits viel Freude und eine gute Zeit.